Ja, einen schönen guten Morgen. Es ist, wie Frank schon sagte, ein besonderer Tag. Vor 77 Jahren war die Kapitulation Deutschlands. Es ging Gerüchte, dass jetzt in diesem Konflikt Russland-Ukraine da womöglich eine neue Phase eintritt. Und dann Muttertag, obwohl die Begriffe werden auch allmählich torpediert. Die Biden-Administration neues Gesetz erlassen zur besseren, the better integrity of, no, integration of minorities, um zur besseren Integration von Minderheiten. Es klingt ja sehr fromm. Worum geht es? Um die LGBT-Leute, um die Schwulen-Lobby. Man soll die Begriffe Vater und Mutter vermeiden, damit man diese Leute nicht diskriminiert und sie besser integriert werden können. Es läuft ein unwahrscheinlicher Kulturkampf, ein Frontalangriff gegen die Schöpfung Gottes. Die Grünen wollen ja Gender in das Grundgesetz. Und ihr dürft nicht glauben, dass die da oben es gut mit uns meinen. Es ist jetzt ein Frontalangriff auf Gott und seine Ordnung und endet natürlich in der Katastrophe. Und neue Pressesprecherin des Weißen Hauses ist jetzt eine Farbige und sie ist eine bekennende Lesbe. Also da brechen Dämme weg und wir feiern noch Vater-Muttertage. In Österreich haben sie jetzt schon einen Dorfmuttertag abgeschafft, wird jetzt Familienfest genannt. Und von daher leben wir schon in einer besonderen Zeit. Aber unser Thema ist: Was war die Lästerung des Heiligen Geistes? Ich habe diese Predigt schon einmal gehalten, vor Jahren. Und kann nur darum bitten, dass ich nicht zu schnell werde und nicht zu viel reinpacke. Wir müssen mitdenken, der Heilige Geist erleuchtet den Verstand. Die Kirchenväter sagten, ich glaube, darum denke ich. Und das ist der Fluch der Aufklärung oder das Verhängnis, dass sie Glaube und Denken getrennt hat. Und wir müssen mitdenken, hoffentlich mit einer aufgeschlagenen Bibel. Und das ist ja doch eine merkwürdige Aussage. Was soll das? Wir haben es aus Matthäus 12 vorlesen lassen. Wie ist das einzuordnen? Ich suche jetzt die Uhr bei euch, weil es ist, ja, die ist da von der Beleuchtung abgedeckt. Es war einige Jahre her, ich war in Kamerun und da habe ich mit Stromschlag ab Zeitüberschreitung. Vielen Dank. Habe dort jemanden getroffen, der war Lehrer, der konnte Englisch, kannte dort nicht jeder, jede Menge Dialekte in diesem Land, und da gab er mir ein Blatt Papier in die Hand, da hat ein Pastor Visionen gehabt. Und da wurden schreckliche Dinge geschildert und unter anderem eine Vorrichtung wie eine Cola-Presse und da werden Menschen in der Hölle gefoltert. Und da wollte sogar Jesus intervenieren bei seinem Vater, weil das so schlimm ist, was die da alles gesehen haben. Und ja, das sind die Leute, die den Heiligen Geist gelästert haben und da gibt es kein Pardon. Und es war auch, das jetzt Jahrzehnte her in Süddeutschland, eigentlich eine noch relativ konservative Pfingstgemeinde, aber die merkt nach einiger Zeit, hier stimmt was nicht. Und dann hat man sie aber immer mit dieser Drohung, gib Acht, wenn du da meinst, das sei nicht der Geist Gottes, dass du nicht die Sünde wieder den Heiligen Geist begehst und dann wird er nicht vergeben. Und dann wurden die da mit Angst sozusagen bei der Stange gehalten. Und da gibt es Tragödien. Ich habe mal gehört, einen ehemaligen Pfingstprediger, der sagte von Leuten, die haben eher Selbstmord begangen, als den Mut zu haben, Konsequenzen zu ziehen, nur aus lauter Furcht, sie hätten den Heiligen Geist gelästert. Also da spielen sich Kämpfe, Tragödien ab, Leute oft mit okkultem Hintergrund kriegen Zwangsgedanken, werden dann da hineingetrieben gegen ihren Willen, dass sie Lästergedanken bekommen. Seid froh, die ihr aus gläubigen, bewahrten Haus kommt, die ihr das nicht kennt. Leute, die in der Droge waren und so weiter, da spielen sich oft ganz tragische Dinge ab. Und dann kommt so ein ungewollter Gedanke und dann stürzen sie in ein Loch. Jetzt habe ich den Geist gelästert, jetzt ist vorbei, mir kann nicht mehr vergeben werden. Und um das aufzuarbeiten, zu erklären, da hat uns geholfen ein gewisser Arnold Fruchtenbaum, messianischer Jude mit unglaublichen Kenntnissen um die jüdischen Zusammenhänge. Und er hat eine Vortragsreihe gehalten über das Matthäusevangelium. Ihr wisst, das Königsevangelium, geschrieben für die Juden. Und er hat uns aufgezeigt, wie man zur Zeit Jesu unterschieden hat zwischen messianischen Wundern und Wundern, die eigentlich jeder wirken kann, wenn er die Kraft des Heiligen Geistes besitzt. Und es gibt also Wunder nach rabbinischer Lehre. Zu der damaligen Zeit waren es 7 Wunder. Wenn die geschehen, ist der Messias in unserer Mitte. Und nochmal, liebe Freunde, die Leute reden von der Sünde wider den Heiligen Geist. Jede Sünde ist gegen den Heiligen Geist. Insofern habe ich heute auch gegen den Heiligen Geist gesündigt. Die Lästerung des Geistes wird nicht vergeben. Man sollte hier auch das erwähnen, weil für manche ist der Heilige Geist irgendwie so ein Fluidum, so eine womöglich unpersönliche Kraft. Also wir sehen an diesem Beispiel, das ist eine Person. Da haben wir die Zeugen Jehovas, für die ist der Heilige Geist seine Kraft. Ein großes Problem mit Apostelgeschichte 5, wo Petrus sagt, du hast den Heiligen Geist belogen. Ich kann ja einen elektrischen Stromkraft nicht belügen. Da geht es um eine Person. Das ist einmal, muss man leider heute auch betonen, in dieser Zeit, wo man ja immer weniger voraussetzen kann. Immer mehr Dinge sich auflösen. Erzählte der Leiter der Bibelschule Beatenberg, bei solchen Treffen von Bibelschulleitern stellen Theologieprofessoren die Frage, ja, ist Jesus wirklich Gott? Und kann man das mit den Sühnopfern so sehen? Und so weiter. Ich fühle mich immer einsamer, weil er die Position gehalten hat, die vor wenigen Jahren und Jahrzehnten noch völlig normal war. Und dann hat uns also Fruchtenbaum erklärt, es gab zur Zeit Jesu messianische Wunder auf einer mehr willkürlichen Basis. Und heute gibt es nur noch 3 messianische Wunder. Und das erste messianische Wunder war die Heilung eines Aussätzigen. Denn obwohl wir in Levitikus, 3. Mose, Kapitel 13 und 14, ganz große, ausführliche Kapitel haben, wie man einen vom Aussatz Gereinigten erkennt und dann eben ein Opfer bringen und Turteltauben schlachten und so weiter, wurde nach dem Exodus nicht mehr berichtet, dass ein Jude vom Aussatz frei wurde. Man hat auch gesagt, ein Aussätziger ist sozusagen ein wandelnder Leichnam. Ein Aussätziger, der geheilt wird, das ist fast wie eine Totenauferweckung zu der damaligen Zeit. Und wir wissen, es wurde Miriam vom Aussatz geheilt, aber das war ja noch während des Exodus. Es wurde Naaman vom Aussatz geheilt, aber das war ja ein Nichtjude und das war ja das große Ärgernis. Als es der Herr in der Synagoge von Nazareth erwähnt, da wollen sie ihn ja dann bei dem Absturzberg hinunterwerfen. Und da muss man natürlich die Hintergründe kennen. Jetzt schlagen wir auf Lukas 5 und da haben wir Folgendes. Da wird berichtet, in den Versen 12 bis 16, wie der Herr einen Aussätzigen heilt. Und er gebot ihn, und er soll opfern, wie Mose geboten hat. Da haben wir diesen Hinweis auf Levitikus. Und er sollte es verschweigen, aber die Kunde breitete sich aus. Und danach haben wir die Heilung des Gichtbrüchigen, sprich Gelähmten. Und ich lese das vor, es begab sich auf einen Tag. Lukas Kapitel 5, Abvers 17. dass er lehrte, und es saßen da die Pharisäer und Schriftgelehrten, die gekommen waren aus allen Orten in Galiläa und Judäa und von Jerusalem. Und die Kraft des Herrn wirkte, dass er die Kranken heilte. Und siehe, etliche Männer brachten einen Menschen auf einem Bett, der war gichtbrüchig, und sie suchten, dass sie ihn hineinbrächten und vor ihn legten. Und da sie es vor dem Volk nicht fanden, wie sie ihn hineinbrächten, stiegen sie auf das Dach und ließen ihn durch die Ziegel hernieder mit dem Bett mitten unter sie vor Jesus. Und da Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu ihnen: Mensch, deine Sünden sind dir vergeben. Und liebe Freunde, hier am Rande nochmals, das ist das Allerwichtigste. Nicht, dass du gesund bist, so schön das ist, hast du Vergebung deiner Schuld. Das ist unser Proprium. Alles andere Nebensache. Der Herr sagt sogar: Reiß dein Auge aus, hau die Hand ab. Besser einäugig und als Krüppel ins ewige Leben, als gesund ins ewige Feuer. Und die Pharisäer und Schriftgelehrten fingen an, bei sich zu sprechen: Was ist der, dass er Gotteslästerung redet? Wer kann Sünden vergeben, denn allein Gott? Und da sprach Jesus, der ihre Gedanken merkte, zu ihnen: Was denkt in euren Herzen? Was ist leicht zu sagen, das sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, stehe auf und wandle? Dass er aber wisse, dass des Menschensohn Vollmacht hat, auf Erden zu vergeben, sprach er zu den Gichtbrücken: Ich sage dir, stehe auf, hebe dein Bett und geh heim. Und alsbald stand er auf von ihren Augen, hob das Bett auf, darauf er gelegen hatte, und ging heim und pries Gott. Und sie entsetzten sich alle und priesen Gott und wurden voll Furcht und sprachen: Wir haben heute seltsame, da steht Paradoxos, Dinge gesehen. Ihr habt übrigens ein Beispiel einer biblischen Anbetung. Sie wurden voll Furcht und priesen Gott. Anbetung muss mit Ehrfurcht verbunden sein, nicht mit Unterhaltung. Da steht im Griechischen das Imperfekt, also heute sagt man das Präteritum, und das ist anhaltend im Griechischen. Das war nicht nur kurz, das hielt einige Zeit an. Sie priesen Gott, es überkam sie eine große Furcht. Da betet man anders an, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Aber jetzt zum Folgenden. Im rabbinischen, im Judentum zur Zeit Jesu, da hatte der Hohe Rat, das Sinedrium, hatte zwei Phasen der Untersuchung. Sie mussten wachen über die geistliche Entwicklung. Das ist ja auch der Ausdruck Bischof, Episkopos, der Überseher. Ist ja klar, wenn da jetzt einer kommt mit Mormonen oder irgendwas anderem, dass man da schaut, die gesunde Lehre hineinzubringen. Und wenn da eine Strömung auftrat, dann gab es zwei Phasen der Untersuchung. Man schickte Leute aus und die hatten keine Fragen zu stellen. Die sollten nur beobachten, schweigend zuhören und dann zurückberichten. Und wenn das Ergebnis war, die Sache ist nicht von Bedeutung, hat der Hohe Rat die Untersuchung eingestellt. Wenn die Rückmeldung kam, es ist von Bedeutung, wurden Fragen gestellt. Wer bist du? Wer steht hinter dir? Mit welcher Kraft tust du das? Und sowohl Johannes der Täufer wie auch unser Herr wurden dieser Untersuchung unterzogen. Und hier sind sie noch in der ersten Phase und deswegen sprechen sie nicht laut, aber in ihren Herzen denken sie: Er lästert Gott. Aber jetzt das Entscheidende. Zur Zeit Jesu war Jerusalem die unangefochtene geistliche Hochschule, und ein Pharisäer, ein Rabbiner, ein Schriftgelehrter, es war unter seine Würde, nach Galiläa zu gehen, das ja das Land der Heiden ist, so sagt uns der Prophet Jesaja. So wie also ein Professor einer berühmten Hochschule, der Theologieprofessor, der würde nicht hierher kommen. Der erwartet, dass wir dorthin gehen. Und jetzt haben wir hier gesehen, da heißt es: Es saßen da die Pharisäer und Schriftgelehrten, die gekommen waren aus allen Orten in Galiläa. Na ja, gut. Aus Judäa, denn wir sind hier in Kapernaum, und aus allen Orten in Galiläa und Judäa und von Jerusalem. Warum waren die gekommen? Das schlug ein wie eine Bombe. vorher die Heilung des Aussätzigen, kommt und seht. Es ist etwas geschehen, was seit Jahrtausenden nicht mehr berichtet wurde. Kommt und seht, ob er nicht der Messias ist. Das zweite messianische Wunder, das behandle ich aber wegen der Lästerung des Heiligen Geistes dann chronologisch an letzter Stelle, war die Heilung von jemandem, der einen sprachlosen Geist hatte. Und das dritte messianische Wunder, das greife ich jetzt auf, war die Heilung eines Blindgeborenen. Nicht eines, der blind wurde, sondern der blind auf die Welt kam. Und das lesen wir in Johannes Kapitel 9. Da haben wir die Heilung des Blindgeborenen. Und das Johannesevangelium, geschrieben mit dem Sprachschatz eines sechsjährigen Kindes, gilt für manche als das schönste Buch der Weltliteratur. Da kann man verschiedener Meinung sein. Goethe meint, es sei das Buch Hiob. Und es ist unter anderem eingeteilt nach Festen. Und hier sind wir am Laubhüttenfest. Und dieses Laubhüttenfest hatte zwei Höhepunkte. Das Schöpfen des Wassers. Und der Herr greift das auf in Johannes 7 und sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das Lichterfest. Da hat man im Vorhof des Tempels riesige Leuchter aufgestellt. Jerusalem war taghell beleuchtet. Und das soll erinnern an die Schechina-Herrlichkeit Gottes. Und es schildert ja Johannes, also Johannes Evangelium schildert uns den Herrn als Gott. Und hier stehen auch diese Sätze, Johannes 8, 58, Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe denn Abraham ward, bin ich. Und da hoben sich Steine auf, dass sie auf ihn würfen. Aber Jesus verbarg sich und ging zum Tempel hinaus. Jetzt könnte man hier sehr viel hineinstecken. Das ist prophetisch, typologisch. Das ist faszinierend. Er sagt ihnen hier mit anderen Worten, ich bin der wahre Gott. So hat sich Gott dem Mose vorgestellt, in 2. Mose 3, 14. Ich bin's. Anihu aramäisch. Und sie wollen ihn steinigen. Und jetzt verbirgt er sich. Und er geht zum Tempel hinaus. Die Herrlichkeit des Herrn verlässt den Tempel. Er verbirgt sich. Und Gott hat zum Gericht mehrmals gesagt, bei Mose, wo er Segen und Fluch ihnen darlegt, ich will mein Angesicht vor euch verbergen. Ich will euch meinen Rücken zuwenden und nicht mein Angesicht am Tage meines Zorns. Jetzt verbirgt er sich. Sie wollen nicht haben, Gott zieht sich zurück. Wir erleben ja das direkt vor unseren Augen. Man kann sagen, der grundlegende Nenner dieses ganzen babylonischen Turmbaus, den wir vor unseren Augen sehen, besonders mit diesen Welteinheitsströmungen und EU und so weiter, ist die Ablehnung des wahren Gottes. Jetzt verlässt er den Tempel. Und Jesus ging vorüber und sah einen, der blind geboren war. Und das ist ein Bild für die Nationen. Weil Israel die Herrlichkeit des Herrn verwirft, geht das Evangelium zu den Nationen. Ein Blindgeborener, er hat kein Licht, er hat nicht die Offenbarung Gottes, er hat nicht den Ratschluss Gottes wie Israel, denen anvertraut war, was Gott geredet hat. Er sitzt hier am Wegesrande, sozusagen von den Brosamen der Tische, wie diese Hündlein daneben sitzend und hat keine Offenbarung Gottes gehabt. Und er wird sehend. Und jetzt fragen die Jünger, und das ist das typische Denken der antiken Welt, Meister, wer hat gesündigt, diese oder seine Eltern, dass er ist blind geboren? Er beantwortete, es hat weder dieser noch seine Eltern gesündigt, sondern an ihm sollen die Werke Gottes offenbar werden. Ich muss wirken, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Ja, wie ist das einzuordnen? Da gibt es Leute, die sagen, seht ihr, die Bibel kennt auch ein Karma-Denken, eine Art Reinkarnation, Wiedergeburt, jetzt im hinduistischen, New Age, esoterischen Sinne, denn wie kann der gesündigt haben, dass er ist blind geboren? Und das hat überhaupt nichts zu tun mit Reinkarnation, mit Hinduismus, sondern mit rabbinischem Denken, mit rabbinischer Lehre. Die Rabbiner lehrten, dass ein Kind die ersten 6 Wochen oder was, 3 Monate entscheidet, ob es gut oder böse wird im Mutterleib. Wenn es sich an die Mutter anschmiegt, wird es ein gutes Kind. Deswegen sind die meisten Juden gute und prächtige Menschen, Randbemerkung. Und wenn es gegen die Mutter ausschlägt, wird es ein böses Kind. Das haben sie von der Geschichte mit Rebekka, wo Zwillinge ihren Mutterleib kämpften. Das haben sie davon abgeleitet. Hat überhaupt nichts zu tun mit Reinkarnationsdenken, sondern rabbinische Lehre. Und schaut, wir haben in Hosea Kapitel 12, Vers 4, haben wir es geschrieben. Das sage ich deswegen, weil manche Leute uns diese Stelle bringen und sagen, komm, die Bibel kennt auch dieses Denken. Da heißt es in Hosea 12, Vers 4 von Jakob, der Fersenhalter wörtlich, er hat schon im Mutterleibe seinen Bruder betrogen und im Mannesalter mit Gott gekämpft. Da steht's. Also, auch noch eine Randbemerkung. Und wir wissen, wie dann der Herr diesen Blindgeborenen heilt. Er tut diesen Brei auf seine Augen und schickt ihn zum Teich Siloa. Und er geht dahin und wäscht sich und wird sehend. Und das war jetzt für die hohe Schule, das war für die Schriftgelehrten ein Problem. Also wir sind hier beim Laubhüttenfest und bei diesem Fest des Wasserschöpfens und bei diesem Laubhüttenfest, das 7 Tage dauerte, da ging man jeden Tag runter vom Tempelberg, wo der Brandopfer da war und zum Teich Siloa schöpfte Wasser. Und Wasserschöpfen ist in der Bibel ein Bild für Sehnsucht nach dem Wirken des Heiligen Geistes. Sie werden mit Freuden, heißt es bei Jesaja, Wasser schöpfen aus dem Brunnen und hat das ausgegossen. Und am 7. Tage ging man dann 7-mal um diesen Brandopfer da herum und hat dieses mit goldenen Schöpfern geschöpfte Wasser dann zum Fuße dieses Brandopfaltars ausgegossen. Und als der Blindgeborene geheilt wird am Teich Siloa, geschah das vor den Augen der ganzen Elite des Volkes. Was machen wir jetzt? Wir haben gelehrt, dass wenn der Blindgeborene sehend wird, ist der Messias da. Aber sie hatten im Herzen ja schon beschlossen, ihn abzulehnen. Und schau, deswegen, weil sie das nicht einordnen konnten, weil das nicht in ihren Ereignishorizont, in ihre Erfahrungssammlung hineinpasste, fragen sie ihm mehrmals den Blindgeborenen. Erstens, es war aber Sabbat an dem Tage, an dem Jesus diesen Brei gemacht hatte. Und jetzt Vers 15, da fragten sie ihn abermals, auch die Pharisäer, wie er wäre sehend geworden. Er aber sprach zu ihnen, einen Brei legte mir auf die Augen. Da sprachen etliche der Pharisäer, dieser Mensch ist nicht von Gott, weil er den Sabbat nicht hält. Nicht nach Mose, aber nach der Lehre des rabbinischen Judentums durfte man diese Arbeit am Sabbat nicht verrichten, laut ihrer Mishnah. Das war die Sammlung der angeblichen mündlichen Gebote, Gesetze, die Mose weitergegeben hat. Und also er kann nicht von Gott sein, er hält nicht den Sabbat. Und Jetzt war die Zwietracht unter ihnen. Jetzt Vers 17. Sie sprachen wieder zu dem Blinden. Was sagst du von ihm, dass er hat deine Augen aufgetan? Er aber sprach, er ist ein Prophet. Und dann lesen wir Vers 24. Da riefen sie zum anderen Mal. Ich kann mich erinnern, liebe Freunde, mir hatte mal jemand, der auch aus so einer ziemlich unnüchternen Richtung rauskam, hat ein Ereignis erzählt, das war so außergewöhnlich, da habe ich gesagt, du, wie war das? Sag das noch einmal. Also, habe ich jetzt das richtig vernommen? Hast du das wirklich so erlebt? Versteht ihr? Da werden wir mehrmals nachhaken. Und genau das sehen wir hier. Sie können es nicht einordnen, sie wollen es nicht wahrhaben. Und hier läuft eben erst das Verhör mit dem Blindgeborenen, dann mit seinen Eltern. Und da lesen wir dann Folgendes. Da riefen sie ihn zum anderen Mal, Vers 24, den Menschen, der blind gewesen war, und sprachen zu ihm, gib Gott die Ehre, wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Also das muss man sich mal vorstellen. Ja. Soll es Gott die Ehre geben, dadurch, dass du den Messias anschwärzt. So wie die Priester wollten nicht in das Haus des Pilatus gehen, damit sie sich nicht verunreinigten, an den Tag, an dem sie praktisch das größte Verbrechen begangen, den Herrn der Herrlichkeit haben kreuzigen lassen. Und das ist ein klassisches Beispiel einer Vorverurteilung. Gib Gott die Ehre. Wir wissen, dass dieser Mensch ein Sünder ist. Da antwortete er, ist er ein Sünder? Das weiß ich nicht. Eins aber weiß ich, dass ich blind war und bin nun sehend. Und liebe Freunde, es kann uns passieren, da könnte man manches auch seelsorgerlich einfügen, dass Leute spotten über deinen Glauben. Was? Und du glaubst dann noch an diese Wunder. Und die Wissenschaft hat festgestellt und die Widersprüche in der Bibel. Und haben manchmal Leute gesagt, wisst ihr, vorher war ich ein Gebundener, war ich ein Alkoholiker. Meine Kinder sind von mir geflohen, wenn ich nach Hause kam. Jetzt laufen sie mir entgegen. Eins weiß ich, dass ich gebunden war und bin nun frei. Das ist unsere stärkste Waffe. Du zeigst schon auf die Uhr? Ich bin ja erst am Anfang. Ja, was machen wir jetzt? Also jetzt hast du mich aus der Spur geworfen. Also zurück zum Wort. Und dann sagt er, da schmähten sie ihn und dann er antwortet ihnen, ich habe es euch schon gesagt, ihr habt es nicht gehört. Wollt ihr abermals hören, wollt ihr auch seine Jünger werden? Da schmieden sie ihn und sprachen, du bist sein Jünger, wir aber sind es Mose-Jünger. Wir wissen, dass Gott mit Mose geredet hat, woher aber dieser ist, wissen wir nicht. Und dann sagt dieser Geheilte, das ist ein wunderbares Ding, dass er nicht wisset, woher er ist und er hat meine Augen aufgetan. Wir wissen, dass Gott die Sünde nicht hört, sondern wenn jemand gottesfürchtig ist und tut seinen Willen, dann hört er. Jetzt kommt, von Anbeginn der Welt hat man nicht gehört, dass jemand einem Blindgeborenen die Augen aufgetan habe. Wäre dieser nicht von Gott, er könnte nichts tun. Einmalig, war noch nie da gewesen. Und wie Fruchtenbaum sagte, jetzt belehrt dieser Mann sie. Und jeder, der das rabbinische Judentum kennt, weiß, that's not an easy thing to do. Das ist keine einfache Sache zu tun. Und sie verachten ihn nach ihrer Vorstellung, ein Armer, ein Bettler, ein Blindgeborener, ein Sünder. Wir sind die Erleuchteten und stoßen ihn hinaus. Und dann sagt der Herr, schaut, liebe Freunde, wir alle kennen Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt und die heilsame Gnade Gottes ist erschienen allen Menschen und. Aber hier sagt Jesus in Vers 38 und 39, ich bin zum Gericht in diese Welt gekommen. An ihm scheiden sich die Geister. Gnade, Gericht, Errettung, Verdammnis. Damit die dann nicht sehen, sehend werden, und die das sehen, blind werden. Genau das geschieht heute. Wir hatten die Reformation, wir haben die Bibel, wir haben den Ratschluss Gottes. Die westliche Welt befindet sich derzeit in der größten Zerstörung der Offenbarung Gottes. Ist blind über alle Maßen und Insider sagen, Es kommen derzeit so viele Moslems zum Glauben wie noch nie. Jetzt wendet sich Gott denen zu, die wirklich in Finsternis und Blindheit geboren sind, ohne Licht Gottes aufwachsen und finden das Evangelium und erleben einen Messias, der ein sanftes Joch hat. Und dann fragen die Pharisäer, sind wir denn auch blind? Und Jesus sprach, werdet ihr blind, so hättet ihr keine Sünde. Nun aber sprecht wir sind sehend, bleibt eure Sünde. So, und jetzt kommen wir zum entscheidenden Wunder, das zweite messianische Wunder. Und aber wegen dieser Frage, was war die Lästerung des Heiligen Geistes? Von daher an dritter Stelle gebracht, das zweite messianische Wunder war die Heilung eines, der stumm war, der einen sprachlosen Geist hatte. Bitte mich nicht falsch zu verstehen, wir leben nicht in einer animistischen Vorstellung, wer stumm ist und so weiter, der muss einen Geist haben. Es gibt das auch aus anderen Gründen, aber hier handelt es sich um so etwas. Und zwar deswegen, man kannte im Judentum auch den Exorzismus und der war zweiphasig. In der ersten Phase hat man den Namen des Dämons erfragt und mit dem Namen den Dämon dann ausgetrieben, sodass man per Definition jemand, der einen sprachlosen Geist hatte, nicht heilen konnte. Und dann sagten sie, wenn der redet, ist der Messias da. Wir haben eine Anspielung daran bei den Gadarener, wo der Herr die Frage stellt, wie heißt du? Mehr nicht aus Zeitgründen. Und wir lesen in Matthäus 9 Folgendes. Vers 32, da nun, diese waren hinausgegangen, siehe, da brachten sie zu ihm einen Menschen, der war stumm und besessen. Und da der böse Geist war ausgetrieben, redete der Stumme und das Volk verwunderte sich und sprach, solches ist noch nie in Israel gesehen worden. Merkt ihr, einmalig. Da kam etwas, was sie nicht kannten. Und jetzt, ja, liebe Pharisäer, ihr habt uns doch in der Sonntagsschule, es war damals die Sabbatschule, beigebracht, das ist der Messias. Und da erklären sie, die Pharisäer sprachen, er treibt die bösen Geister aus durch ihren Obersten. Und liebe Freunde, wenn das stimmt, was ja zum Glück nicht alle lehren, aber ich habe mehrmals Briefe bekommen, Herr Seibel, Sie haben den Heiligen Geist gelästert. Das ist sehr schöne Beglückung, Anführungszeichen. Dann müsste jetzt Jesus sagen, nämlich die Vorstellung, wenn man ein Wunder, das von Gott ist, den Teufel zuschreibt, dann müsste der Herr sagen, ihr habt den Heiligen Geist gelästert, es ist vorbei und praktisch hier die Welt verlassen. Wir lesen nichts dergleichen. Er wirkt weiter, die Ernte ist groß und so weiter und er wirkt weiter. Und wir haben insgesamt ab Matthäus 9 einen siebenfachen Widerspruch der Pharisäer. Er wirkt, sie widersprechen. Er wirkt, sie widersprechen. Und dann in Matthäus 12 und diese Chronologie, weil Matthäus eben Jesus als König schildert, das Königsevangelium, ist es nur in dieser Form bei Matthäus, kommt es in Kapitel 12 zum siebten Widerspruch und dann zu dem Bruch. Es ist so wie ein Kind, dem man Strafe androht und sagt, wenn du das noch einmal oder zweimal machst, dann passiert was. Und jetzt lesen wir hier, in Matthäus 12, Vers 22, da war ein Besessener zu ihm gebracht, der war blind und stumm. Und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Und alles Volk entsetzte sich und sprach, ist dieser nicht Davids Sohn? Das ist der Titel des Messias. Das steht siebenmal bei Matthäus und sie erkennen ihn. Das ist der Messias. Ihr habt uns beigebracht in der Sabbatschule, wenn der Stumme redet, ist der Messias. Aber was sagt ihr jetzt? Und jetzt sagen sie, er treibt die bösen Geister nicht anders aus, denn durch Beelzebub ihren Obersten. Und der Herr weist diese Anschuldigung auf einer vierfachen Basis zurück. Und dann spricht er davon, ihr habt den Heiligen Geist gelästert. Der Geist Gottes hat immer wieder ihnen gezeigt, das ist euer Messias. Er hat sich so weit herabgelassen, ähnlich wie bei den ungläubigen Thomas. Sieh her, meine Nägelmale, Händen und in meiner Seite, dass er nach ihrer eigenen Definition genau die Wunder wirkte, die nur der Messias wirken kann. Und wieder alle Eigenerkenntnis weisen sie es zurück. Und liebe Freunde, es gibt tatsächlich eine Sünde, die kann Gott nicht vergeben. Was ist die Sünde in Gottes Augen? Laut Johannes 16, die Verse 9 bis 12. Wenn der Geist kommen wird, wird er den Menschen die Augen auftun über die Sünde, dass sie nicht glauben an mich. Das kann Gott nicht vergeben. Also was heißt das? Ich war ja auch mal Atheist. Aber angenommen, ein Beispiel, jemand sagt, du, ich sehe ein, man soll nicht stehlen, ich sehe ein, man soll nicht lügen, aber ich sehe nicht ein, warum ich an Jesus glauben soll. Wie viele Sünden kann Gott diesem Menschen vergeben, wenn er in diesem Zustand bleibt? Nichts. Und jetzt hat ihnen der Geist Gottes gezeigt, das ist euer Messias. Und sie sagen mit anderen Worten, du kannst tun und lassen, was du willst, Jesus von Nazareth. Wir werden nicht an dich glauben. Wir wollen nicht, dass dies über uns herrscht. Wir sehen ja immer mehr auch diese Einstellung jetzt in der ehemals christlichen westlichen Welt. Und dann ist es vorbei. Und jetzt redet der Herr vom Gericht. Er sagt mit anderen Worten, ihr habt den Point of No Return erreicht. Und er redet vom Gericht über, jetzt wird es interessant, über diese Generation, die ihn verworfen hat. Schaut. Und Israel wird verworfen auf der Basis der Zeichen. Vers 38 und 39, da hoben etliche unter den Schriftgelehrten Pharisäen und sprachen, Meister, wir wollten gerne ein Zeichen von dir sehen. Er antwortete, das böse und abtrünnige Geschlecht sucht ein Zeichen. Es wird kein Zeichen gegeben werden, denn das Zeichen des Propheten Jona. Da muss man sich mal vorstellen, da hat er genau die Wunder gewirkt, die nur der Messias wirken kann. Und dann, Herr, wir hätten gern ein Zeichen. Das heißt, ist vorbei. Und jetzt beginnt das Gericht. Und dann heißt es hier, die Leute von Nineveh werden auftreten beim Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona und sie ist mehr als Jona. Die Königin von Süden wird auftreten am Tage des Gerichts mit diesem Geschlecht, mit dieser Generation, die ihn verworfen hat, denn sie kam von der Weltenden Salomos Weisheit zu hören und sie ist mehr als Salomo. Und Punkt 1. Es war eine historische Sünde. Die Generation, die verworfen hat, hat mit uns überhaupt nichts zu tun heute. Zweitens, Kind Gottes ist ja mit Gott versöhnt, kann den Heiligen Geist nicht lästern, kann ihn betrüben, es kann ihn dämpfen. Lästerung des Heiligen Geistes gibt es nicht. Du und ich können den Heiligen Geist nicht lästern, geht nicht. Und es war nicht die Sünde eines Einzelnen, sondern dieser Generation. Könnt ihr noch folgen? Ich bin ungefähr mit der Einleitung zu Ende. Keine Angst, liebe Geschwister, kann ich nur noch um Stunden handeln. Tief Luft holen. Wie geht's euch? Man kann halt immer weniger voraussetzen. Nach 20 Minuten ist die Kapazität, so die Batterie ausgebrannt. Ja, das ist gut. Und jetzt schaut. Jetzt zeigt der Herr, wie er das Gericht bringt. Liebe Freunde, das muss ich noch sagen, das ist prophetisch, typologisch. Es ist faszinierend und erschütternd gleichzeitig. Jetzt. Das hier heißt es, wenn der unsaubere Geist von den Menschen ausgefahren ist. Also nachdem der Herr sagt, die Königin von Süden wird kommen und dieses Geschlecht verdammen, Vers 43. Wenn der unsaubere Geist von den Menschen ausgefahren ist, durchwandelt er dürre Stätten, sucht Ruhe, findet sie nicht. Danach spricht, ich will wieder umkehren in mein Haus, daraus ich gegangen bin. Und wenn er gekommen ist, findet er es leer, gekehrt und geschmückt. Und das Haus ist Israel. Wieso gekehrt und geschmückt? Johannes der Täufer hat eine Bußbewegung bewirkt. Der Herr und seine Apostel haben Israel freigefegt. Warum leer? Sie lehnen Jesus ab. Gib uns den Barabbas. Dann geht er hin und nimmt zu sich 7 andere Geister, die ärger sind als er selbst. Und wenn sie hineinkommen, wohnen sie all da. Und es wird mit den Menschen hernach ärger als zuvor, so wird es auch gehen diesem argen Geschlecht. Und jetzt primitiv, numerisch gesprochen, seit der Verwerfung des Messias ist dieser Bann über diesem Volk und deswegen so schwer für den Messias zu gewinnen. Und bitte, liebe Freunde, ja, nicht auf die Juden herabschauen. Das geschieht mit uns. Wir sind gereinigt worden. Wir sind gefegt worden. Wir hatten die Reformation, wir hatten Erweckungen und sind jetzt 7-mal Ärger und sind völlig verstockt und treiben Sodom und Gomorra in einer Weise, die nicht einmal die Leute von Sodom konnten. Das hat noch keine Generation gewagt, die Ehe neu zu definieren. Wir haben heute 4 Leute in einer Ehe. Wir sind auf Kollisionskurs mit dem lebendigen Gott. Das kann man nicht deutlich genug hinausrufen, was sich jetzt abspielt. Und jetzt wird uns allmählich Angst und Bange. Aber ich bin ja dafür bekannt, dass ich negativ bin. Gehen wir weiter mit dem Wort Gottes, damit ich mich dann noch mehr hineinsteigere und Zeit vergeht und der Martin noch unruhiger wird und ich werde dann auch unruhig und Wechselspiel und so weiter. Und jetzt schaut, der Herr ändert jetzt seine Verkündigung auf einer vierfachen Basis und ab Matthäus 13 redet der Herr in Gleichnissen und ein Gleichnis verhüllt und offenbart. Jesus ist das Gleichnis Gottes, Gott ist in ihm offenbart und Gott ist in Jesus verhüllt. Und hier haben wir jetzt das Gleichnis von den Sämann und dem vierfachen Ackerfeld. Und dass es wirklich das erste Gleichnis ist, erkennen wir an der Frage der Jünger, die traten zu ihm und sprachen, warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Wir hätten ja die Frage schon vorher gestellt, wenn er vorher in Gleichnissen gewirkt hat. Und er war ja für Israel sichtbar, der Messias. Und dann sagt der Herr, euch ist gegeben, dass ihr die Geheimnisse des Himmelreichs versteht. Diesen habe ich es nicht gegeben. Geheimnis. Der neue Bund ist ein Geheimnis. Die Gemeinde ist ein Geheimnis. Israel ist der Welt offenbart. Lest die Geschichtsbücher. Die Juden, die Geschichte Israels sind offenbart. Die Gemeinde nicht vorhanden. Denn wer da hat, dem wird gegeben, dass er die Fülle habe. Wer aber nicht hat, von dem wird auch genommen, was er hat. Wer war das? Wer da hat? Die Jünger, die ihm nachfolgen. Und die bekamen ja dann den Geist Gottes. Und wem wird auch genommen, was er hat? Israel. Was hat es? Die Verheißungen, den Tempel, das Land, die Gottesdienste. Alles weggenommen. Kein Stein blieb auf den anderen und zerstreut unter alle Völker. Darum rede ich zu ihnen in Gleichnissen, denn mit sehenden Augen sehen sie es nicht. Und mit hörenden Ohren hören sie es nicht und sie verstehen es auch nicht. Und schaut, am Ende des ersten Gleichnisses sagt der Herr nicht, wer Augen hat, der sehe, sondern wer Ohren hat, der höre. Israel hatte sowohl die Zeichen als das Wort. Die Gemeinde hat nur das Wort und den Geist Gottes und die Gnade. Israel war unter dem Gesetz. Und wir haben dann dazwischen, muss ich auch noch einfügen, die Geschichte von Jesu wahren Verwandten. Also wo dann der Herr sagt, so wird es ergehen, diesem argen Geschlecht, er redet vom Gericht, er zeigt, wie das Gericht kommt, es wird 7-fach Ärger. Und dann das erste Gleichnis dazwischen ist die Geschichte von Jesu wahren Verwandten, der noch zu dem Volk redete. Da stand seine Mutter und seine Brüder draußen und sie wollten mit ihm reden. Da sprach einer zu ihm, siehe, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und wollen mit dir reden. Er beantwortete und sprach zu dem, der es ihm ansagte, wer ist meine Mutter, wer sind meine Brüder? Und reckte die Hand aus über seine Jünger und sprach, siehe da, ist meine Mutter und meine Brüder, denn wer den Willen tut meines Vaters im Himmel, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Warum steht das da zwischen diesen Gerichtspassage und dann den ersten Gleichnisrede Jesu? Das ist die allegorische, symbolische Verwerfung Israels. Denn man gehört ja zum alten Bund aufgrund der sichtbaren Zugehörigkeit. Du musstest zur Beschneidung gehören, du musstest Jude sein. Und jetzt wollen die an ihn ran, die vom alten Bund her, also der sichtbaren Verwandtschaft, das Volk Gottes in höchster Form sind. Die Mutter, die Schwestern, die Brüder, zählt nicht mehr. Jetzt zählt nicht die fleischliche, sondern die geistliche Geburt. Und er wendet sich ab, wer den Willen tut meines Vaters, der ist mein Bruder, meine Schwester, meine Mutter. Und dann eben, warum redest du zu ihnen in Gleichnissen? Und sie haben gesehen, wie die Toten lebendig wurden. wie die Aussätzigen heil wurden. Sie haben gehört, wie die Stummen reden konnten. Sehenden Augen sehen sie es nicht, hörenden Ohres hören sie es nicht. Und hier die Gemeinde vorschatten, beginnend mit dem Wort, wer Ohren hat, der höre. Und hier ist ein Übergang vom Sichtbaren zum Unsichtbaren. Vom Geistlichen, vom Fleischlichen zum Geistlichen. Von Israel zu den Nationen. Und der Vers, der das am deutlichsten belegt in den Briefen, ist 2. Korinther 5, Vers 16. Wo Paulus sagt, 2. Korinther 5, Vers 16, wenn wir Christus dem Fleische nach früher gekannt haben, alte Bund, so erkennen wir ihn jetzt so nicht mehr, neue Bund. Das ist ein Übergang. Es gibt nicht mehr die Zeit, wo wir Jesus betasten können, wie Johannes schreibt. Darum ist jemand in Christus in eine neue Kreatur. Jetzt entscheidet nicht äußerliche Verwandtschaft, sondern dass du in Jesus bist, und das bist du nicht durch die fleischliche sichtbar, sondern durch die geistliche Geburt. Ihr müsst von neuem geboren werden. So, jetzt haben wir das einigermaßen durch, und liebe Freunde, dass das wirklich eine historische, einmalige, kollektive Sünde war, das ist mir am deutlichsten geworden durch 4. Mose 14. Damit setze ich dann allmählich zur Landung an. Das, was da Israel passiert ist, Israel hat eine historische Einmaligkeit, eine Heimsuchung Gottes verpasst. Denn hätten sie ihn angenommen, hätte, wenn ihr wisst, hätte er das messianische Friedensreich, von dem alle Propheten des alten Bundes gesprochen haben, außer Jona, hätte er das aufgerichtet. Und hier sagt er, es ist vorbei, unwiderruflich, nach der 7. Rebellion. Und zweimal ist das in der Geschichte Israels so passiert, dass sie eine historische Einmaligkeit, eine geöffnete Tür verpasst haben. Und das lesen wir im 4. Buch Mose in Kapitel 14. Nach der 10. Rebellion, sagt Gott, vorbei. Keiner der Männer, die aus Ägypten ausgezogen sind, werden das gelobte Land erreichen. Und schaut, sie rebellieren ja massivst, wären wir doch nur in Ägypten geblieben. Und wie schön hatten wir es bei dem Pharao und so weiter. Wir sehen ja heute viele, die freiwillig in die Knechtschaft der Sünde zurückkehren. Es ist unheimlich, was sie von seinen Augen abspielt. Manchmal Leute, die jahrzehntelang nachgefolgt sind, auf einmal war nur eine Illusion. Da könnte ich Klagelieder anstimmen, wollen wir nicht machen, wollen ja von Mitternacht zu Ende kommen, Muttertag, Kinder kommen noch und oh, und mich dann noch reinpacken und totale Kapitulation für 77 Jahre und. Also, jetzt wieder langsamer, 4. Mose 14. Da tritt Mose dazwischen und setzt sich ein für sein Volk, wo Gott gesagt hat, geh hinweg, ich will sie vertilgen. So vergib die Missetat dieses Volks, Vers 19, nach deiner großen Barmherzigkeit, wo du auch dieses Volk vergeben hast von Ägypten an bisher. Und der Herr sprach, ich habe vergeben, wie du es erbeten hast. Aber so wahr ich lebe und alle Welt der Herrlichkeit des Herrn voll werden soll, das geschieht nicht durch die Gemeinde. Der Herr sagt, wenn des Menschensohn kommen wird, meinst du, wir werden den Glauben finden. Das konnte man vor 100 Jahren glauben. Da hatte Deutschland Erweckung. Heute haben wir eine okkulte Erweckung. Das ist ein Hinweis auch über dieses messianische Friedensreich. Da wird die Herrlichkeit des Herrn alles überstrahlen. Danach sehnen wir uns, wo dann nicht mehr Krieg geführt wird und so weiter. Und alle Welt der Herrlichkeit des Herrn voll werden soll. Alle die Männer, die meine Herrlichkeit und meine Zeichen gesehen haben, seht ihr jetzt die Parallele? Das Volk, das meine Zeichen gesehen hat, die die Herrlichkeit des Messias mit diesen messianischen Wundern erkennen konnte, wenn sie gewollt hätten, die ich getan habe in Ägypten und in der Wüste und mich nun 10-mal versucht haben und meiner Stimme nicht gehorcht haben, bei Matthäus 7-mal widerstanden, von denen soll keiner das Land sehen, das ich ihren Vätern zu geben geschworen habe. Auch keiner soll es sehen, der mich gelästert hat. Und jetzt schließe ich ab. Ich könnte noch manches sagen. Aber liebe Freunde, gerade in unseren Tagen, wo man meint, die Schönheit Gottes irgendwie überhöhen zu müssen und mehr als die Bibel, in diesem selben Kapitel, Matthäus 12, wo Israel seinen Messias verwirft, und zwar auf irreversibel, wird uns der Messias in seiner Schönheit für das Auge des Glaubens vorgestellt. Denn Messias ist der Gesalbte, und wir wissen, gesalbt wurden Könige, Priester und Propheten. Und in Matthäus 12, Vers 6 sagt der Herr, hier ist Größeres als der Tempel. Der Tempel steht in Verbindung mit den Priestern. Man kann hier sagen, hier ist mehr als die Priester. Und dann haben wir das ja gehört von den Leuten von Ninive, werden auftreten am Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Größeres als der Tempel, mehr als die Priester, mehr als Jona. Und Jona war ein Prophet. Und die Königin von Süden wird auftreten am Tage des Gerichts mit diesem Geschlecht und wird es verdammen, denn sie kam von der Welt enden, Salomos Weisheit zu hören. Und hier ist mehr als Salomo. Und Salomo war ein König. Da haben wir die Schönheit des Gesalbten, des Messias, für das Auge des Glaubens durch sein Wort. Darf ich das noch sagen? Nicht unbedingt jetzt kritisieren, aber doch ermahnen. Manch einer meint, er muss sich Jesus viel mehr anschauen, um mehr von Jesus zu erfahren und da tief hineingeführt zu werden. Liebe Freunde, das ist nicht unser Jesus. Wir haben den Jesus des Wortes. Und wir können nicht tiefer und schöner eindringen in den Reichtum als über das Wort Gottes. Und als der Herr in der Synagoge ist von Nazareth, seine Heimatstadt, und er den Propheten Jesaja vorliest und dann das Buch zurückgibt und dann starren sie ihn an. Er sagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und so weiter. Blinden, dass sie sehend sein sollen, das war ja angekündigt. Und dann starren sie an und was sagt dann der Herr? Dieses Wort ist vor euren Ohren. Wir haben den Jesus des Wortes. Aber Martin, ich muss zu deiner Rechtfertigung sagen, ich weiß auch noch nicht so lange. Ich bin ja über 50 Jahre gläubig. Ich weiß maximal das erst seit 10 Jahren. Also du kriegst hier einen Bonus, ja? Du musst nicht als Ältester zurücktreten. Vor euren Ohren erfüllt, wir haben den Jesus des Wortes. Bitte fasst dieses Wort und lasst es reichlich in euch wohnen, wie der Psalmist sagt, ich behalte dein Wort in meinem Herzen, dass ich nicht wieder dich sündige. Ich bete noch zum Abschluss. Herr Jesus, du kannst Gnade schenken, dass solche, die womöglich von diesem Gedanken umgetrieben sind, ich habe mich am Heiligen Geist versündigt, das Erkennen ist was ganz anderes. Wir sehen etwas von deinem Reichtum und Herr, etwas von deiner Schönheit. Du bist mehr als Salomo, mehr als alte Propheten, mehr als alte Priester. Du bist höher als der Himmel ist. Und Herr, wir müssen auch wiederum, wie der Psalmist sagt, beten, öffnen uns die Augen, dass wir sehen die Wunder an euer Gesetz. Und wie Paulus ringt, betet, dass man erkennt die Liebe Christi, die doch alle Erkenntnis übertrifft, damit wir erfüllt werden mit aller Gottesfülle. Herr, durch dein Wort, durch den Reichtum deiner Gnade. Und hab nochmals Dank, du treuer Herr, dass du uns nicht nur den Schatz deines Wortes gegeben hast, wo wir eigentlich in dem Sinne auch sehen, was sich von unseren Augen entfaltet, aber dass du gekommen bist, eine Welt, die dich verachtet und den ganzen Preis bezahlt hast. Und wir Vergebung unserer Sünden haben dürfen. Dieses größte Geschenk, Dank sei dir, du treuer Herr. Und so bitte ich dich für meine Zuhörer, du weißt auch von jungen Menschen, die zum Teil Mitläufer sind, gib, dass sie sich dir zuwenden, wissen, ich habe Vergebung meiner Schuld, wissen, wann immer du wiederkommst, ich werde bei dir sein in Ewigkeit. Amen.